This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Liebe Waldhof-Fans, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Ihr seid wieder bei der Sendung, die eben die Vergangenheit, die schon immer die Vergangenheit und die Zukunft zusammenbringt. Doppelpass on Air hier beim Bermudafunk. Und ich glaube, ich freue mich heute ganz besonders auf unsere Gäste. Wir haben eine, ich sag jetzt mal, Waldhof-Legende eingeladen. Unseren Mannschaftsarzt Kostas. Hallo Kostas, ja. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Grüßt euch, freue mich sehr, hier zu sein.
Genau. Und den anderen, der muss ich vielleicht ein bisschen eher vorstellen und so weiter. Ich habe jetzt ihn gegoogelt und dann kennengelernt, Markus Scholz. Hallo Markus.
Hallo, danke, dass ich mit dem Halbgott in Weiß hier in einem Raum sein darf.
Ich höre hier auf. Ja, herzlich willkommen. Nein, also wirklich an den Reaktionen, es war wirklich sehr, sehr, es war sehr überwältigend. Die Leute freuen sich wirklich sehr, dich mal wieder zu sehen, Kostas. Nein, Markus, also wirklich sehr, sehr cool. Und nach dieser kleinen Lobhudelei hat sich bestimmt unser Investigativjournalist Luca eine Frage ausgedacht.
Ja, wurde sehr kreativ in meiner Frage und würde euch beide bitten, euch einmal ganz kurz einmal vorzustellen, wie ihr zum Waldhof gekommen seid seinerzeit. Genau, euer Background und Kostas, vielleicht fang du gerne an.
Ja, also ich bin ja hier in Mannheim geboren, bin sozusagen Mannheimer Bub, habe sogar in Mannheim, Heidelberg studiert und dann in Heidelberg meine Assistenzzeit angefangen. Und danach habe ich gemerkt, ja, die Sportmedizin und die Orthopädie, das ist das, was mich so am meisten anzieht. Und habe ja meine ersten fußballerischen Schritte auch hier in Mannheim gemacht, bei meinem Mutterverein Phoenix Mannheim und danach immer wieder den Waldhof liebgeäugelt und immer den Waldhof anvisiert und habe es leider nur Oberliga geschafft. Kann aber sagen, dass ich gegen Bayern München spielen konnte vor vielen, vielen Jahren, damals 2-2 mit TSG Weinheim. Und 2017 kam dann die Anfrage, damals vom Physiotherapeut Ziegler und Gerd Deiss, der Trainer, ob ich die Mannschaft medizinisch übernehmen kann. Und es hat dann, Januar 2017 geklappt und seitdem bin ich bei Waldhof.
Und die kannten dich oder wie kam der?
Ja genau, die kannten mich. Ich habe mit Ziegler auch lange Zeit, als er noch Sportomet aktiv war, oft medizinische Kontakte gehabt, auch Patienten etc., Kongresse, Vorträge und das hat einfach wunderbar gepasst.
Okay, alles klar. Jetzt musst du uns aber trotzdem nochmal ganz kurz erklären oder erzählen, wie das zum Spiel gegen Bayern München kam.
Ja, also das war ein Freundschaftsspiel. Wir hatten ja, also die Bayern haben ja wenige Vereine, wo sie nicht gewonnen, also gewinnen konnten in ihrer Zeit als Profiverein. Und das war damals TSG Weinheim. Die hatten im Pokal, ich glaube sogar 92 oder wann das war, verloren. Da sind sie rausgeflogen, DFB-Pokal. Und dann gab es halt über Sponsoren dann die Möglichkeit, ein Vorbereitungsspiel zu organisieren. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, also schon ein bisschen her, ihr wisst, die Jahre vergehen. Und das war ein gutes Spiel, damals war Rainer Hollig mein Trainer gewesen. Und ist ja auch ein Herzenswaldhöfer. Und wir hatten damals das Spiel 2-2 geschafft. Somit haben wir zwei Spiele gegen Bayern gespielt und sind ungeschlagen geblieben.
Sehr, sehr schön. Okay, alles klar. Ja, Markus, dann vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Wo kommst du her? Was waren denn so deine ersten fußballerischen Schritte und wie kam es dann letztlich zu deinem Engagement beim Waldhof?
Also gebürtig komme ich aus Iserlohn, dementsprechend hätte ich eigentlich Eishockeyspieler werden müssen. Da habe ich auch das ein oder andere Spiel in der SAP-Arena sehr alleine bejubelt.
Ah, okay.
Zumindest das eine Tor, was wir dann gemacht haben, von den 5, die wir gekriegt haben, lasse ich jetzt mal nichts. Von da aus ging es dann mehr so über untere Ligen in die höheren Altersklassen. Von da aus auch ein bisschen stetig, immer vom Niveau ein bisschen höher. Und dann schlussendlich mit den Senioren dann zum VfL Bochum. Ja, und von da an nahm das alles so ein bisschen Fahrt auf. Da habe ich dann ein paar Jährchen verbracht, bin dann nach Dresden und nachdem die Zeit dann sich dem Ende geneigt hat, hat Herr Kutschak die Chance ergriffen und wir sind in Kontakt gekommen. Dementsprechend hat sich das dann alles ergeben. Ja. War jetzt im Nachhinein auch nicht unbedingt die schlechteste Variante, die sich da ergeben hat.
Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also Kennern hatte ich so in gewisser Weise irgendwie entdeckt oder genau und dann irgendwie angerufen, angesprochen.
Ja genau, also mein Vertrag lief in Dresden aus, das war damals zu Drittliga-Zeiten. Danach haben wir dann, mussten wir gucken, wie wir es weitermachen. Und dementsprechend ist man dann mit Kennern über Berater natürlich in Kontakt getreten. Und das Projekt, was er mir aufgezeigt hat, das fand ich sehr interessant, war sehr ambitioniert. Aber ich denke, wir haben es jetzt über die Jahre ganz gut umgesetzt bekommen.
Kann man so sagen. Ja, dann fangen wir doch irgendwie so ein bisschen, dann lass uns doch mal die so ein bisschen in der Erinnerung schwelgen, die Jahre von dir rekapitulieren. Also du hast angefangen, glaube ich, zur Saison, war das 14-15 oder 15-16? 15-16. Genau. Das war Kennans zweite Saison, genau. Und das war so die Saison, wenn ich mich recht erinnere, wo Hanno, Fink und so weiter. So, ja, erzähl mal, wie war das? War das so irgendwie so ein Saison des Aufbruchs oder irgendwie der?
Ja, genau. Also wir hatten dann in den Gesprächen mit Kenan war dann relativ klar, dass schon ein bisschen mehr auf Qualität geachtet werden soll bei der Spielerauswahl und dass dementsprechend auch ein, zwei Spieler, die sehr gestanden sind und mit einem gewissen Maß an Erfahrung schon da sind, so als Lockvogel gedient haben für den Rest, was ja auch ganz gut funktioniert hat. Also wir haben ja eine ganz gute Truppe dann zusammenbekommen. Und ja, also ich sag jetzt mal so, die beiden waren natürlich Herz und Seele der Mannschaft. Und
das war schon eine Bank, ja.
Ja, es war natürlich auch nicht nur sportlich waren das geile Typen, sondern halt auch menschlich.
Okay.
Und das hat man halt einfach wirklich... ja, als Spieler dann auch wertzuschätzen gewusst. Das waren halt einfach unsere beiden Alpha-Tiere.
Okay, genau. Dann beschreib doch mal ganz kurz, wie war es so, genau, das wollte ich gerade fragen, was war Hanno für ein Typ?
Ja, was soll ich sagen? Jetzt tun wir Butter bei den Fische. Hanno war der Chef, Finko war der Co-Trainer.
Aha.
So, und der Rest hat zu folgen.
Und du hast so ein bisschen im Vorgespräch erzählt, irgendwie Kenan war ja immer so die Hälfte der Woche.
Ja, also ein Großteil der Saison, ich glaube der Hinrunde war es, da war er halt Montag bis Mittwoch war er, glaube ich, zum Fußballlehrerlehrgang.
Ja.
Dementsprechend war er halt nicht vor Ort und dann haben Michael Fink und Hanno Balic das übernommen.
Ja.
Mit Sicherheit in Absprache mit Kenan, was alles gemacht werden sollte, aber was soll ich sagen, lief hervorragend.
Ja, auch cool. Okay, alles klar. Dann Kenan, das war ja ganz knapp gescheitert. Ich glaube, über die letzten Spiele des Saisons waren geil. Die letzten Spiele, glaube ich, brauchen wir gar nicht so genau eingehen. Dann ist er, glaube ich, nach Sandhausen, noch ein Cello abgeschleppt sozusagen. Und dann... Wie war denn das? War dann erst noch Fink kurz Trainer oder war das dann, oder war das nach Deis? Das war nach Deis, gell? Nach okay, Deis. Alles klar, dann kam...
Kenan ist im Sommer nach der Saison ist er gegangen, dann kam Gerd Deis.
Mhm, mhm. Ja, dann beschreib doch mal ihn sozusagen nach Kenan. Kenan war ein bisschen so ein kleiner, sag ich mal, voller Energie.
Ja, zumindest Gerd war da schon ein anderer Typ.
Ja.
War ein bisschen zugänglicher als Trainer, hatte ein bisschen mehr Draht zur Mannschaft. Aber ich glaube auch gewollt. Also ich glaube nicht, dass Kenan das nicht gekonnt hätte. Ja. Aber ich glaube, er hat das bewusst in seiner Rolle als Cheftrainer so ein bisschen forciert, würde ich sagen.
So eine Rolle.
War Gerd ein bisschen lockerer. Kann aber auch sein, weil ich glaube, Gerd ist natürlich auch ein paar Tage älter, dass er das vielleicht einfach schon dann über seine Lebenserfahrung anders angegangen ist. Und da war dann auch sehr ähnlich. Da ist dann Finko mehr zum Leitwolf geworden. Und so haben wir uns dann neu aufgestellt und das lief auch ganz gut.
Ja, kann man so sagen. Bis, glaube ich, also die erste Saison war er dann Meppen und dann, glaube ich, irgendwie bis zum 8.9. Spieltag. Luca, weißt du es noch?
Und dann, meine ich, haben wir verloren gegen Stuttgart 2 oder
Stuttgarter Kickers.
Stuttgarter Kickers in Stuttgart verloren und dann...
Da weiß ich noch, ein Satz, den Gerd gesagt hat, da weiß ich nicht, ob man da interner jetzt sagen darf, aber da weiß ich noch, da hieß es nur noch siegen oder fliegen.
Hat er selber gesagt.
Also er wusste es schon selbst, dass es dann aufs Ganze geht. Genau, und dann gab es ja wieder mal eine Veränderung. Dann war klar, okay, dein zweiter Trainer in der Waldhof-Laufbahn ist dann auch weg. Und dann kam Fink als Trainer.
Bis zum Winter,
genau. Und wie war das? Dann ehemaligen Mitspieler plötzlich?
Ja, im Prinzip war es jetzt keine große Veränderung. Also ich sage jetzt mal so, er hat dann das bisschen, was ihm vorher gefehlt hat, an Verantwortung, hat er dann halt auch noch übernommen. Aber wir wussten ja alle, was wir am Finko haben. Dementsprechend ist dann natürlich auch keiner aus der Reihe getanzt.
Mhm.
Aber ich meine, unser Halbgott in Weiß kann das bestätigen. Ja, das lief relativ reibungslos. Also da gab es keine Ausreißer, da gab es auch keinen, der das groß hinterfragt hat. Schade war es dann für uns in dem Sinne, wo man sich dann wieder dran gewöhnt hat, dass er der Chef ist, dass ihm halt die Lizenz fehlte.
Und der DFB da hat keine Ausnahme gemacht hat, glaube ich. Ne? Das war ja, naja, okay. Ist so, wie es ist und so weiter. Ordnung muss sein. Wir wissen ja, und dann kam Bernhard. Das war ja wirklich auch, glaube ich, eine, also zumindest, was ich mich erinnere, eine der schönsten Zeiten. Wie war das denn? Genau, Fink hat relativ gut aufgeholt. Dann wollten wir eigentlich, es war ja relativ, wir waren irgendwie im Mittelfeld, dann Fink hat gut aufgeholt und ich glaube dann von da an lief's. Oder? Wie waren das, wie beschreibst du so das erste Halbjahr?
Ja, ich sag, Bernhard hat uns halt ein bisschen andere Spielphilosophie aufgedrückt. Das hat dann vielleicht noch einen Ticken besser zu den Leuten gepasst, die da waren.
Ja.
Dementsprechend haben wir es auch besser umsetzen können noch.
Ja.
Hatten dann in gewissen Phasen natürlich auch das nötige Glück. Das wollen wir jetzt auch mal nicht von der Hand weisen. Aber
Bernhard würde das von der Hand weisen. Ich habe ihn einmal gefragt, da hat er nicht so gut drauf reagiert. Aber jetzt
andere Geschichte. Im ersten Halbjahr schon, im zweiten Jahr hat er nichts mehr mit Glück zu tun.
Alles klar, ja, schon gut.
Und ansonsten wird mich Costa halt auch bestätigen können, war das dann auch der, wenn ich es recht in Erinnerung habe, der gute Fall, wir sind relativ verletzungsfrei durchgekommen. Wir haben keine größeren Ausfälle gehabt, so das Übliche an kleineren Blessuren, aber keiner, der uns weggebrochen ist, wo man hätte ein Loch stopfen müssen. Ja. Und das war dann halt Gold wert.
Es hat einfach alles gepasst. Ne? Alle Bereiche, alle Komponenten gepasst. Die Mannschaft, das Teambuilding, der Zusammenhalt, die Kommunikation auch mit dem Staff, mit dem Trainerteam.
Die medizinische Abteilung hat uns alle topfit gehalten.
Sozusagen, wir haben unser Bestes getan, genau.
Ja, und was liegt denn das so manchmal? Irgendwie hat man da irgendeinen Einfluss? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ich stelle jetzt hier gleich mal die erste Frage vom Waldhof Horst. Gefühlt dauern Verletzungen bei SVW-Spielern immer länger als bei der Konkurrenz. Ist das eine gefühlte Wahrheit oder ist das wirklich so?
Ja, also ich denke, das ist eine gefühlte Wahrheit. Ich führe ja auch so ein bisschen Statistik, also eine relativ detaillierte Statistik auch in den letzten Jahren. Und ich habe auch oft Kommunikation und Kontakte mit anderen Mannschaftsärzten und anderen Ligen. Und wir fallen jetzt nicht irgendwie aus der Norm. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie überproportional auffällig.
Genau. Weil er fragt gleich danach, was war denn mit Jan Just zum Beispiel? Also er macht ein konkretes Beispiel. Er sagt irgendwie, da hat er doch einen gebrochenen Zeh und fiel dann ja aus. Hatte der noch mehr oder was man nicht
ja, so das waren, das war das waren mehrere Sachen, Knie war noch dabei, Muskel war dabei, Zeh war dabei, also es war eine Kombinationsverletzung und deshalb auch die längere Phase, die wir leider brauchen mussten, um ihn wieder back to the sport zu bringen, als eigentlich geplant.
Daran okay. Anschließend, weil auch die Frage aufkam, wie es die Dauer der Verletzung eben betroffen hat. Es gab jetzt in der Vergangenheit beim Waldhof auch verschiedene Trainer, die auch verschiedene Ansätze hatten, wann sie einen Spieler wieder ins volle Mannschaftstraining mit aufnehmen wollen, wann sie sagen, okay, sie sind bereit zum Spielen. Ja. Hat man da als Mannschaftsarzt dann auch trotzdem noch seinen Einfluss drauf?
Ja, absolut. Ich werde ja immer wieder gefragt. Ich bin jetzt letztendlich derjenige, der auch das grüne Licht gibt dann für die weitere Reintegration im Training und unser Physio-Team macht eine hervorragende Arbeit und bilden die ganzen Stadien. Es gibt ja so verschiedene Entwicklungen und Stadien, wo ein Spieler durchmachen muss und wenn die qualitative und quantitative Testungen dann entsprechend gut aussehen, dann kommen wir in ein Stadium höher. Und das Ganze wird dann immer mit Rücksprache mit mir gehalten und einfach, ich habe auch gemerkt, die Kommunikation auch mit dem ganzen Physio, mit der medizinischen Abteilung, Reha etc. hat oder funktioniert wunderbar in den letzten Jahren und immer noch und
ja, wie ist es denn zum Beispiel, also jetzt ist ein verletzter Spieler und du bist dann einfach, also triffst du dich dann irgendwie zum Beispiel einmal jetzt mit Rüdiger Rehm zum Beispiel die Woche oder wie ist da der Austausch oder macht man das einfach sozusagen?
Genau, also wir haben jetzt fest ausgemacht, wir haben jetzt Standard einen Prozess entwickelt, wo man ein- bis zweimal im Monat immer uns treffen, egal was passiert, ob null Verletzung oder 100 Verletzungsstatistiken vorliegen. Und es wird mit den ganzen Leuten, die da mit involviert sind, dann besprochen, ausgetauscht, Beobachtungen werden beschrieben. Ich bin ja auch nicht immer dabei oder selten jetzt im Trainingsablauf dabei, sondern meistens bei den Spielen. Das schaffe ich einfach zeitlich mit zwei Praxen und dem ganzen die ganze Arbeitspensum nicht. Aber wie gesagt, wir sind engmaschig in der Kommunikation, haben E-Mail- und WhatsApp-Gruppen etabliert, wo wir einfach auch in kurzen Wegen miteinander kommunizieren. Okay. Und das war auch in der Vergangenheit so. Und beim Rüdiger wird es genauso weitergehen und noch intensiver werden.
Ja. Hast du ihn schon kennengelernt?
Ja, ich konnte ihn zwei, drei Mal jetzt kennenlernen.
Und so deine?
Wir haben auch einmal zusammen gegessen. Ich glaube, das war Maruba beim Toni und es war ein sehr schöner Abend und ein toller Typ.
Okay.
Also ja. Sehr entspannt, sehr locker.
Genau. Okay. Was ich gerne fragen würde, weil und zwar würdest du sagen, dass heutzutage Spieler oft wie könnte man denn sagen, eher schmerzfrei sozusagen gespritzt werden, als sozusagen gesund gemacht werden. Ja. Also so kann man das irgendwie so ein bisschen, oder hängt das einfach vom Trainer
ab? Also das hängt nicht nur vom Trainer, sondern vom Spielertyp auch
ab.
Es gibt Spieler, die einfach, ich sag mal, Scheuli gehört nicht dazu, die einfach empfindlicher sind. Also da tut jeder kleines Zucken weh und da wird auch nicht gespielt. Es gibt Spieler, die sind robuster, die können das besser kompensieren. Bei wichtigen Spielen werden die einfach fit gespritzt. Ich habe da auch in der Vergangenheit ein, zwei, drei Leute auch in der Halbzeit spritzen müssen, damit sie weiterspielen können. Und hustet.
Was?
Und das ist einfach so, dass wir das Beste draus machen, aber für uns ist es immer noch wichtig, dass die Gesundheit des Spielers, die ist einfach im Vordergrund und die ist immer auch in der höchsten Position zu stellen und wir kommunizieren viel.
Okay. Das freut uns zu hören. Dann, genau, wir kommen auf jeden Fall, weil es gab unglaublich viel, ich hätte es nicht gedacht, medizinische Fragen. genau. Was ein Sporttrauma und so weiter ist, das kannst du ja uns dann nochmal im Detail erklären. Kommen wir nochmal irgendwie zu dir, Markus. Wir waren ja jetzt so bei Bernhard Trares. Wie war denn so da eben, es wird ja da immer sehr viel gesprochen von diesem besonderen Mannschaftsgefüge und eben auch dieser besonderen Spielphilosophie. Kannst du da noch uns so ein bisschen Einblick gewähren?
Ja, also ich finde halt, durch seine Art, wie er einfach ist, hat er uns als Team zusammengeschweißt. Er hat viele Dinge auch uns mal selbst regeln lassen, was viel wert war. Und also ich glaube, wenn man ihn jetzt in Interviews, so wie man ihn erlebt hat, so war er aber auch wirklich immer. Mhm. Und dementsprechend, man wusste immer, woran man ist. Wenn er schlechte Laune hatte, hat er ihn das auch spüren lassen mal. Das kam zum Glück nicht oft vor, aber bei ihm war halt einfach wirklich, man wusste immer, was man bekommt. Also wenn er einen schlechten Tag hat, lassen ihn in Ruhe. Ansonsten war völlig in Ordnung, war wirklich tiefenentspannt. Und er hat uns auch in einem gewissen Rahmen Freiheiten gelassen, wie wir das Spiel interpretieren für uns. Er hat uns mehr so, ja, wie soll man sagen, so ein Gerüst vorgegeben. Mhm. Hat dann aber auch gesagt, wir sollen es mit Leben füllen. Weil das kann er von außen nicht machen. Mhm. Und das hat, glaube ich, uns auch mit den Spielertypen, die wir hatten, gerade auch den einen oder anderen, der ein bisschen kreativer war, den hat das wirklich gut getan, auch mal was probieren zu dürfen, ohne dann gleich, keine Ahnung, eine Woche später auf der Bank zu sitzen, weil es nicht geklappt hat.
Ja, ich weiß,
das war wirklich für viele von den Jungs, die kicken konnten oder kicken können, je nachdem, wer noch spielt, wer nicht, war das Gold wert.
Ja, ich weiß noch, wie Diering und Deville unglaublich aufgeblüht sind. Da habe ich vorher gedacht, oh Gott, und irgendwie der will nicht und so weiter, gab es da so ein paar Sachen. Und dann kam Bernhard und es war wirklich neuer Spieler.
Auch wenn er zuhört, ich glaube, Maurice war jetzt wirklich so das Paradebeispiel dafür, dass gib ihm so einen gewissen Rahmen vor, in dem er sich zu bewegen hat, aber den Rest dazwischen, lass ihn den mit Leben füllen. Ja. Der braucht so ein bisschen so sein eigenes Ding, was er auch machen kann, wo er vielleicht auch mal was ausprobiert, wo wir alle denken, warum? Aber wenn es funktioniert, und das hat es öfter,
auf jeden Fall.
War alles in Ordnung.
Auf jeden Fall. Toller Typ. Also, oder genau, wirklich, also ja, toller Typ und hat einfach
super viel Spaß gemacht. Dori war halt einfach, war ein geiler Kicker.
Ja.
Der hat dem Massen Ball gegeben und dann hast du gesehen, der Junge freut sich und lass ihn laufen.
Ja. Ja, aber er ist, fand ich auch, vorher so ein bisschen über den Platz gerannt. Ich glaube, der hatte so nicht seine Position. Und irgendwie, glaube ich, Bernhard kam, hat ihm...
Ja, ich sag ja, wenn man die Leute zu sehr in eine gewisse Aufgabe presst und denen ein gewisses Maß an Freiheiten nimmt, das hemmt er.
Ja.
Und genau diesen Ansatz hat Bernhard ganz, also wirklich für uns ganz hervorragend gelöst, indem er uns einen Rahmen verpasst hat für jede Position. Ich möchte gerne, dass das und das besetzt ist und das erledigt wird und wir das nach in gewissen anderen Situationen löst, überlasse ich euch. Das war für die Jungs, die wir hatten, genau der richtige Plan.
Es sah auf jeden Fall super aus.
Ja, also ich sage jetzt mal so, blöd gesagt, wenn wir nicht wussten, was wir machen, woher soll der Gegner das wissen?
Das ist halt Thomas-Müller-Prinzip, ne? Das ist halt Thomas-Müller-Prinzip.
Ja, stimmt, stimmt. Eine gewisse Chaos-Theorie, ja.
Du hast es angesprochen, so auf dem Platz war das dann dementsprechend eine runde Sache, dann auch in dem System, was vielleicht an der einen Stelle kein System wirklich war, aber es war eine Art von System.
Ja, doch, der Rahmen war schon gegeben. Also es musste alles besetzt sein, aber wie wir das ausfüllen, war halt eher ein bisschen Freestyle.
Ja. Jetzt waren da ja auch wirklich in dieser Truppe Leute, wo man Spieler, wo man gesehen hat, auch als Fan, die sind als Gefüge, als Mannschaftsgefüge einfach Bombe zusammen. Sei es die Cortes, Diering, Deville, deine Wenigkeit.
Die Mannschaftsgruppe existiert immer noch.
Ja. Also das war schon was Besonderes. Die
Mannschaftsgruppe existiert immer noch.
Cool.
Okay. Also da sind schon noch ein paar auch in Kontakt, relativ regelmäßig sogar.
Ja.
Man verfolgt auch natürlich, was die anderen Jungs so machen.
Ja.
Und ja, also so ganz ausgestorben, so von wegen aus den Augen, aus dem Sinn, ist das definitiv nicht, weil das war wirklich eine... Also ich glaube, so eine Truppe wird es im Fußball nicht oft geben mit so einem Mannschaftsgefüge, wo wirklich jeder mit jedem kann.
Hm. Ja, ich meine, da waren viele, glaube ich, Komponenten, die gestimmt haben. Es war, glaube ich, ein guter Trainer, ein fantastischer Mannschaftsarzt und dann eben Typen, die gepasst haben und dann kam halt eben auch noch der Erfolg.
Klingt manchmal so banal, wenn man das so sagt, aber Physio, medizinische Abteilung, unterschätzt das nicht, was das für einen Stellenwert für eine Mannschaft hat. Genauso wie Betreuer, Putzfrau, Zeugwart. Vergesst die Jungs hinten dran nicht. Bei aller Liebe, das ist wirklich fast 70% von der Stimmung, die es in der Truppe ist.
Okay.
Wird über die beeinflusst.
Okay. Okay. Ja, deswegen haben wir noch eingeladen, mal heute einfach zu gucken. Nee, wirklich. Also auch, das ist ja auch so ein bisschen, was wir vorhaben, eben die Leute eben neben dem Trainer, Spieler, das ist natürlich super und wichtig, aber ich glaube so, was macht den Verein noch aus? Und ich glaube, das hast du gut gesagt. Genau, bevor wir gleich nochmal zu dir kommen, Luca, hast du noch eine Frage zum Markus, oder?
Nix, was wir nicht später noch klären könnten, wenn man später auf das Karriereende dann auf die Zeit immer eingeht und was jetzt in der Zukunft ansteht.
Ich hätte vielleicht noch eine Sache, auch vom Walter Forst, vielleicht, weil wir es gerade von wirklich tollen Trainern und Mannschaftsgefüge, was war denn eigentlich so dein schönstes Waldhof-Erlebnis?
Was soll ich sagen, der Aufstieg. Okay. Aber mehr oder weniger war es da echt die ganze Saison.
Ja.
Weil, also, sorry, wir sind auf den Platz gegangen, egal wer gespielt hat, und wir wussten, wir sind unbesiegbar.
Okay.
Das ist einfach, wir gehen da raus und egal, kann stürmen, schneien, keine Ahnung, die Welt kann sich andersrum drehen. Ist egal.
Ihr nicht. Okay. Warst du beim Spiel gegen Frankfurt?
Da habe ich gespielt, ja.
Da habe ich gespielt, okay.
Ja, das war kein Freund mit Ante Rebic mehr.
Und dann ist er doch 2 Wochen später nach Mailand gewechselt.
Ja, also. Genau, auch so ein Grund deswegen. Das ist jetzt
okay.
Schwer.
Lassen wir mal, genau, lassen wir mal bei Seite. Ich war heute auf deiner Seite, Kostas, wir kommen mal wieder zu dir. Und zwar, du bist in der Neos-Praxis.
Richtig.
Ist es der, genau. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Wo sind die? Wo kann man euch antreffen?
Ja, also wir haben 2 Standorte. Einmal in Mannheim, vis-à-vis vom Karl-Benz-Stadion sozusagen, der Theodor-Heuss-Anlage. 2 ist die Mannheimer-Praxis anzutreffen und in Ludwigshafen in Gartenstadt in der Leininger Straße haben wir dann die Pelzer Filiale, würde ich fast sagen, und das ist funktioniert einfach ganz gut. Wir haben einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass die Brücke und der Fluss schon so eine mentale Grenze ist. Da kommen die Patienten nicht so gerne in anderen Bereichen rein. Und deshalb passt es auch sehr gut, dass wir einfach 2 Praxen haben.
Meistens ist die Brücke auch gesperrt.
Ja, die ist auch jetzt
oder voll.
Gesperrt oder voll, genau. Aber es gibt ja auch moralische oder sagen wir mal ethische Gründe.
Okay, ich glaube, da gehen wir mal nicht so genau darauf ein. Ich habe gelesen, du bist Spezialist der minimalinvasiven arthroskopischen Chirurgie, ja, danke, genau. Und Sporttraumatologie.
Traumatologie, genau.
Also Sportverletzung.
Ja. Ich übe nochmal. Ich übe das nochmal.
Ja, es ist schwierig, medizinische Begriffe.
Alles klar. Erzähl doch mal, was ist das denn?
Ja, also ich habe in den letzten Jahren, also ich mache das jetzt seit über 15 Jahren, in der minimalinvasive Gelenkschirurgie mich intensiviert, fühle mich aber wohl. Ich bin jetzt nicht so der Endoprothetiker, der jetzt künstliche Gelenke reinschlägt, sondern eher so der filigranere Typ mit so ein bisschen Feingefühl. Das hat auch der Markus sicherlich ein paar Mal gemerkt, als ich ihn massiert habe.
Und
Spritzen genau. Da waren ein paar Töne zu hören. Auf jeden Fall ist das so mein Steckenpferd, mein Steckenbrief, diesen minimalinvasiven mit kleinen Löchern. Man guckt sich das Gelenk an. Ich habe verschiedene Gelenke, die ich bearbeite und versuche dann sozusagen die Sportverletzungen, Bandverletzungen, Kreuzbänder, Seitenbänder, Meniskusverletzungen, Knorpelverletzungen mit Transplantation, mit verschiedenen Techniken, auch acellulär, also nicht mit Zellen, sondern mit anderen Matrixen zu beheben. Das macht mir riesen Spaß. Bin gerne sozusagen chirurgisch unterwegs, aber unser Motto ist, und das wissen auch meine Patienten, die OP ist wirklich nur dann indiziert, wenn sie absolut notwendig ist. Also wir versuchen alles konservativ auszuschöpfen und das kriegen wir so als Feedback zurück, dass das Vertrauen einfach da ist, dass die Patienten nicht merken, dass wir irgendwelche Metzger sind, sondern dass wir das entsprechend medizinisch viel versuchen, auch konservativ auszuschöpfen mit verschiedenen Maßnahmen, Eigenblut, Stammzelltherapien, Hyaluronsäuren, Traumelspritzen, die ganze Spritzmaschinerie, auch Laser, Magnetfeld, die ganzen apparativen Methoden. Ich möchte mich jetzt da nicht vertiefen, aber einfach nur, dass ihr versteht, dass wir da auch nicht nur chirurgisch unterwegs sind, auch wenn das so mein Leben oder meine Liebe ist.
Genau. Also wer sich das alles nochmal mitschreiben will, kann es gerne auf unserer Webseite doppelpass-svw.de. Da kann man das Interview nachhören, auf jeden Fall.
genau.
Und dann vielleicht auch langsamer abspulen. Aber trotzdem, nein, vielen, vielen Dank schon mal für den
Internetseite ersten Einblick. Der Neos-Praxis, alles fein säuberlich aufgelistet.
Genau, vielleicht darauf aufbauend, du hast eben ein wichtiges Wort, glaube ich, gesagt, was so Sportverletzungen oder generell so Verletzungen angeht, das Vertrauen. Darauf aufbauend ist eine Frage vom Dobbes, der sagt, 2009 hatte er einen doppelten Kreuzbandriss im rechten Knie. Da er schon 42 Jahre alt war, ist ihm sein Karriereende nicht besonders schwer gefallen. Deswegen die Frage jetzt auch gerne an dich, Markus, im Anschluss. Welche Tipps habt ihr für junge Sportler, dass sie vom Kopf her wieder Vertrauen in ihr Knie oder in welches verletzte Teil auch immer bekommen?
Ja, was soll ich sagen? Hör auf die Ärzte und die Physiotherapeuten, die stehen in Kontakt. Die sehen jemanden hier eigentlich dann in regelmäßigen Abständen. Die können das am besten einschätzen, wie sehr ein Knie belastbar schon wieder ist. Und da würde ich dann einfach wirklich darauf vertrauen, was dir der Arzt und vor allem der Therapeut deines Vertrauens auch sagt, der dich dann öfter zwischen den Fingern hat. Und da keine eigenen Mätzchen machen. Das ist, glaube ich, zum einen wichtig für den Kopf, weil du einfach so Rückschläge vermeidest. Und zum anderen ist es einfach besser für deinen Körper, weil er dann auch den richtigen Zeitraum für die Heilung hat.
Ja, kann ich absolut zustimmen. Für mich ist es sehr wichtig, das ist so ein bisschen sehr häufig sehe ich das oder bemerke, dass das die verletzten Sportler oder die frisch operiert oder nach OP, dass sie einfach das Gelenk so als Fremdkörper sehen. Also ich nehme ihr die Hand, ich versuche einfach zu sagen, hört mal zu, das ist dein Gelenk, wir werden alles dafür tun, dass du wieder auf Ursprungsniveau, auf Ursprungslevel kommst, aber hab keine Angst, das ist kein Fremdkörper, das ist immer noch dein Ding und wir werden alles dafür tun, dass du wieder auf Top-Niveau kommst und einfach dieses Vertrauen und dieses Vertrauen auch an unseren Aussagen, an die Aussagen der Physios, Ärzte etc., wie der Markus gerade gesagt hat, sehr wichtig, dass wir Schritt für Schritt die Entwicklung mitmachen, mitbeobachten und einfach das Beste für den Sportler geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe heute ein interessantes Interview mit Müller Wohlfahrt gehört. Der hat erzählt vom Melbourne-Finale, hat Boris Becker ihn angerufen, dann ist er da nach Melbourne geflogen und dann hat er gesagt, also bei dir stimmt alles, das passt alles und so weiter. Ah super, Ich wollte es aber von dir hören, sozusagen, ja. Und also, da frage ich mich, wie viel ist denn so sozusagen, also wie viel ist es denn wert, einfach eben dieses Vertrauen, also oder wie viel ist auch einfach Psyche bei der Heilung?
Ja, also sehr wichtig. Tagtäglich sehen wir das, auch in meiner täglichen Arbeit, wenn der Patient einfach zu uns oder zu mir kommt und sagt, hey Doc, das und das, ich beruhige ihn oder sagen etwas, was ihm einfach so ein bisschen psychisch dann lindert und beruhigt, dann merke ich einfach, dass er da positiv an die ganze Sache rangeht. Das ist ein sehr wichtiger Effekt, jetzt unabhängig vom Placebo, die ganzen Wirkmechanismen, die es im Kopf gibt. Aber sehr wichtiger Aspekt ist das Vertrauen. Ne? Das Vertrauen zwischen Arzt und Patient. Da kann man häufig auch Heilungsprozesse beschleunigen, wenn man einfach dieses Vertrauen füttert, kommuniziert und auf hohem Niveau hält.
Dann gab es ja beim Waldhof, vielleicht wenn wir da wieder ein bisschen die Spange zukriegen zum unserem schönen Sportverein. In der Vergangenheit gab es Spieler, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, die dadurch aufgefallen sind, dass sie ihre Therapie nach einer Verletzung bewusst nicht bei dir, nicht in Mannheim, nicht in Deutschland machen wollen. Und unter anderem der Luke möchte wissen, wie das auf dich dann auch wirkt als Teamarzt, ob es da gewisse Vorgaben gibt oder ob man das dann einfach zu akzeptieren hat und dann damit erleben muss.
Ja, also ich bin da ziemlich entspannt. Also das Erste, was ich am Anfang der Saison mache, ich treffe mich mit der Mannschaft und sage, hallo Jungs, das bin ich. Und für mich ist sehr wichtig, die Ehrlichkeit. Also egal was passiert, seid einfach ehrlich zu mir, so wie ich auch ehrlich zu euch bin und kommuniziert auch mit mir und mit dem medizinischen Team. Und ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, oh, geh nicht hin oder das ist nicht gut. Ich bin offen für alles und das wissen auch die Spieler und deshalb auch das Vertrauen. Und wenn einer einfach das Gefühl hat, dass er irgendwie nach München, nach Berlin oder nach, keine Ahnung, nach irgendwo hingeht, nach London, Frankreich oder Paris, ist es einfach so. Und jeder hat so seine Vorgeschichte und seine Erfahrung und in seiner Karriere auch seine Entwicklung. Jeder baut auch oder hat Vertrauenspersonen aufgebaut und da bin ich der Letzte, der sagt nee, sondern wichtig für mich nur reden, offen sein mit mir, offen sprechen, dass ich einfach die Befunde und die Verläufe auch mit erfasse und mitgestalten kann.
Ja, hat Adrian das dann mit dir abgesprochen?
Genau.
Hat er?
Hat er, genau. Und er hat auch natürlich, bevor das, ich weiß nicht, ob das jetzt ein, zwei Termine waren, die jetzt nicht direkt, aber er hat dann offen mit uns kommuniziert und hat auch gesagt, hör mal zu, ich habe einen Vertrauensarzt in Frankreich etc. Und es wird einfach offen und die Trainer oder der Trainer an sich, die sind auch da entspannter, klar, die Angabe ist oder die Anweisung ist, ich bin der erste Pol, also die erste Kontaktperson und dann mit Rücksprache mit mir und mit dem Team, mit dem Trainerteam, mit dem Spieler, mit dem Berater wird dann weiter entschieden, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich würde mal sagen, provokativ über 80-90% passt es auch so und wird auch so erlebt und belebt und gelebt sozusagen.
Ja, Markus, wie war das denn damals bei dir nach diesem unsäglichen, was hast du gesagt, Luca, August gegen Duisburg, nachdem du dich da verletzt hast? Wie geht man da erstmal um und wie war praktisch deine Leidenszeit? Oder vielleicht war es auch keine Leidenszeit mit Costa, ich weiß, keine Ahnung.
Grundsätzlich ist erstmal das Erlebnis an sich ist natürlich bescheiden. Da macht man ja auch keinen Hehl draus. Also ich meine, als Sportler, du willst gesund und fit bleiben, du willst spielen und wenn dann sowas passiert, dann ist das echt eine Katastrophe. Aber da war auch wiederum die Erstversorgung war top. Hat sich auch direkt darum gekümmert, dass alle weiteren Anschlusstermine zur Diagnosestellung relativ unverzüglich sogar geschehen und dementsprechend dann auch, ich glaube, eine Woche später war schon die OP. Von daher auch da wieder großes Lob und Hut ab. So, wie man sich das wünscht. Ja, und ansonsten ist dann natürlich als Sportler der Weg durch die Reha ist jetzt nicht so beliebt und das macht jetzt auch nicht so Spaß. Da gibt es schon das ein oder andere Loch, wo man sich durchkämpfen muss, aber man hat ja ein Ziel vor Augen und das sollte einen dann motivieren, das Ganze doch anständig und auch vernünftig mit Hilfe der Ärzte und Therapeuten im vorgegebenen Zeitraum zu erfüllen.
Okay.
dein Ziel vor Augen wird mit Sicherheit gewesen sein, wieder für den Waldhof in der dritten Liga zu spielen, zu dem Zeitpunkt.
Das war's.
Wie würdest du aus deiner Sicht beschreiben, warum es nur noch zu einem Spiel dann kam, am letzten Spieltag?
Zwei Spiele habe ich noch gemacht.
Entschuldigung, zwei Spiele am den beiden letzten Spieltagen.
Ja gut, also in der ersten Saison war es natürlich dann, Timo hat es gut gemacht. Bernhard wollte da jetzt auch nicht groß was, da konnte ich dann jetzt nach 6 Monaten oder 7, was war, Ausfallzeit, konnte jetzt auch keine großen Ansprüche stellen. Ja, und das Jahr danach stellt man die Frage an den anderen.
Okay. Okay, dann war es sozusagen 2021, wo ganz viele, glaube ich, große Spieler, wer war denn noch? Ich glaube, Diering ist gegangen, Christiansen, Schuster, waren so einige, an die man sich so ein bisschen gewöhnt hat. Du bist dann auch gegangen. Wie ging es denn dann bei dir? Nein? Du wolltest sowas? Okay.
Also ich bin nicht gegangen.
Du wurdest gegangen, okay. Ja, schade.
Der Auf Vertrag ist ausgelaufen damals, genau. Und er wurde nicht verlängert.
Ja, sagen wir es mal so.
Okay, du hättest gern verlängert.
Also, du wurdest gegangen.
Lassen wir das jetzt einfach
Es ging zu Ende. Kein Problem. 2021 ging es zu Ende und ich habe dann gelesen, du warst so ein bisschen bei Energie Cottbus, glaube ich.
Ja, da waren wir eine Woche, aber da war, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen waren da nicht ganz so, dass man da hätte zuschlagen können. Ansonsten, der Pele Wollitz war schon ein Erlebnis. Es hätte, glaube ich, auch schon Bock gemacht.
Okay, ist ja wirklich so ein Highsporn, wie man ihn irgendwie so...
Ja, also die Zündschnur ist jetzt nicht ganz so lang. Aber irgendwie ist es auch, also für seine Mannschaft wird er auch durchs Feuer gehen.
Ja.
Und dementsprechend, auch wenn der sehr heißblütig rüberkommt und da auch an der Seitenlinie wahrscheinlich mehr Meter macht als mancher Spieler. Also ich glaube, es ist ein geiler Trainer, der auch wirklich für seine Mannschaft alles gibt und dementsprechend auch lebt, was er da einfordert.
Mhm. Also das heißt, dann hat es nicht geklappt. Wie ging es dann weiter bei dir?
Genau, ja, und dann bin ich in Steinbach gelandet.
Genau. Ja. Wie war das? So der Unterschied?
War natürlich dann... das kann man nicht vergleichen. Also ich meine, Dynamo Dresden vorher, Mannheim, da würde ich jetzt schon sagen, das ist schon sehr nah beieinander gewesen.
Mhm.
Und dann kommen sie aufs Dorf. Ja. Also die geben sich wirklich alle echt Mühe. Das sind auch wirklich liebe Leute. Aber wenn du dann aus dem Karl-Benz-Stadion, was mein Wohnzimmer war, kommst du in so ein halbes Stadion, wo du so einen wunderbaren Panoramablick hinten raus hast.
Wir kennen es, ja.
Und gefühlt 900 Rentner da dann beim Spiel sind, wovon 700 nach 20 Minuten machen, ist eine Umstellung. Also da kannst du dich dann wirklich eher wieder auf den reinen Fußball konzentrieren und hast dann nicht so diese, wo du auch ein bisschen gucken musst, wie du dich vielleicht gibst. Und vor allem, du kannst halt durch die Stadt laufen, es weiß keiner, wer du bist.
Okay.
Das geht natürlich in Mannheim dann gewissermaßen nicht. Hier ist dann... wird natürlich auch gelebt, hast die Woche gut gespielt, kriegst du vielleicht den einen oder anderen Schulterklopfer, weil die Woche jetzt eher, sagen wir mal, bescheiden, fällt der Schulterklopfer etwas fester aus. Aber sonst, war schon ein krasser Gegensatz zu Mannheim, was soll ich sagen.
Ja, okay. Und dann, also genau, dann hast du jetzt deine Karriere beendet?
Genau, also ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch ein bisschen Hobbykick machen, weil wie jetzt der Arzt wieder, den ich da ins Boot hole, nach so viel Leistungssport über die Jahre muss man ja noch ein bisschen was tun, um abzutrainieren, weil Vergrößerung des Herzmuskels etc., auch wenn ich nie ein Ausdauerathlet war.
Aber
so ein bisschen, und man hat ja auch Spaß am Kicken.
Auf jeden Fall.
Also ich denke, da wird es noch ein bisschen was werden, aber eher in Verbindung mit einem Job.
Aber was sind denn da jetzt so deine Pläne neben der Freizeitkicken?
Bewerbungen laufen. Ich bin gelernter Industriekaufmann, dementsprechend werde ich mich in das Metier wieder versuchen hineinzubewegen.
Ja.
Und was soll ich sagen?
Okay.
Es klingt immer so ein bisschen abwertend, ist es aber, ein normales Leben zu führen.
Ja, ist doch cool.
Ja.
Okay. Costa, warum ist es eigentlich so, dass die meisten Sportler eigentlich so nach ihrer Karriere, also ich sag jetzt mal, fast invalide sind oder zumindest große Probleme haben? Ich habe jetzt ein Interview mit Dirk Nowitzki, wo man denkt, Basketball, so hart ist es ja eigentlich nicht. Ich meine, sorry, vielleicht alle, die Basketball spielen, ich kenne es jetzt nicht so. Okay, vielleicht doch. Markus.
Das ist wieder so ein Ding.
als wenn du selber gespielt hast, das ist ja nicht nur, dass du den Samstag spielst, wo du aufs Feld gehst, was alle sehen.
Ja, stimmt.
Du hast ja dann auch unter der Woche, ist ja auch nicht mit den berühmten anderthalb Stunden Training, die es so gerne heißt, ist ja auch nicht vorbei.
Ja, das stimmt.
Also du hast ja dann schon eine gewisse Eigenverantwortung. Falls du mal Defizite hast, musst du in den Kraftraum. Dann gehst du selber ins Fitnessstudio. Dann die Trainingseinheiten, je höher du kommst und was soll ich sagen, je mehr es ums Geld geht, desto unangenehmer wird es dann auch, weil jeder spielen möchte, desto größer ist dann die Härte. Dementsprechend hat Costa dann wieder mehr zu tun. Und über die Jahre läppert sich das dann. Du hast dann schon eine gewisse Abnutzung, auch diverse Untergründe. Im Sommer war Mannheim jetzt auch nicht unbedingt der Rasenplatz in Zuckerschlecken, das kann ich dir sagen. Und ja, so kommt dann sowas über die Abnutzung auch zustande. Und wenn du dann halt wirklich den ein oder anderen größeren Einschlag hattest, also ich denke, mein Knie wird mir in den nächsten 10 Jahren auch nochmal das ein oder andere guten Tag sagen.
Das glaube ich. Also ist das einfach eine Abnutzung?
Genau, oder? Also die Intensität, also ich sage mal ein bisschen provokativ, der liebe Gott hat nicht den Menschen gemacht als Profisportler. Ne? Vielleicht ab und zu mal ein Tier jagen, aber jetzt jeden Tag die Intensität und die Belastung, die der Körper da mitmacht, da ist einfach der körperliche Status und die Genvoraussetzung nicht da. Und deshalb auch die vermehrte, nicht bei allen, aber die vermehrte Statistik, dass da einfach ein richtiger Verschleiß und eine richtige Problematik dann den Gelenken entsteht.
Da würde ich noch kurz einwenden, dass ja. Der Arzt sich davon ein paar Mal im Training selbst überzeugt hat, dass die Abnutzung da etwas größer ist.
Genau.
Erzähl?
Ja, also ich habe ja erzählt, dass ich, ich habe ja nur die Oberliga geschafft, war aber ein Vollblutstürmer und mein Ziel war, gegen Scholli Tore zu machen. Das habe ich von vornherein immer gewollt und dann bin ich, dann habe ich den Trainer mal gefragt, den, ich glaube Gerd Deiss und der Trares, aber initial Gerd Deiss, der Gerd, ich würde ganz gerne mal mit trainieren. Und er war so begeistert von mir, dass er gesagt hat, ja gerne, Junge. Und die Trainingseinheiten waren so spektakulär, dass ich an diesen, ich glaube, das waren ein, zwei Markus, dass ich da auch häufig Tore gegen so eine Maschine im Tor gemacht habe. Und für Markus, für den Scholli war es nicht schön, aber für mich umso schöner. Und die Momente auch umso schöner. Die Spieler haben sich alle gefreut. Alle, Doki, hey, toll, und umarmt. Und bei mir steht, ich glaube, das Bild, wo ich mittrainiert habe, das ist immer noch im Flur. Glaub,
das hängt
ganz zentral. Aber
als sich alle für dich gefreut haben, Doki, hey, hast du ein Tor gemacht, das konntest du leider nicht antworten.
Genau, ich war schon in der Sauerstoffmaske sozusagen. Und fast kurz vor Intubation, also vor Sinks, ja, okay.
Ja, gut, dann 4 Tage in der Eistonne.
Und dann genau, Eistonne finde ich toll, tolle Regenerationsmethode, aber bei mir haben, ich glaube, das waren 4 Wochen, wo ich regenerieren musste.
Ja. Sehr schön, sehr schön, okay. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Also es heißt sozusagen, was kann irgendwie ein Sportler machen, um sich da so ein bisschen, also irgendwie gegen solche krassen Verletzungen vorzubeugen, oder ist es einfach weniger? Ja.
Also oft ist es so ein bisschen Schicksal, ne, muss man sagen. Ja. Ne? Du kannst natürlich den Gegner, der jetzt kommt, nicht wegradieren. Ne? Es ist so in dem Moment, oder externe Faktoren, wir sagen immer so endogene oder eher interne und externe Faktoren, die externe Faktoren, Rasenbeschaffenheiten und so weiter, Utensilien, die beeinflussen auch negativ das Ganze. Für mich ist sehr wichtig, der Mensch ist komplex und das wissen auch die Spieler, für mich ist sehr wichtig, auch diese ganze Komplexität von vielen Parametern oder vielen Bereichen abzufangen. Fängt von Schlafhygiene, Übernährung, Reize etc. Also das Gesamtkonstrukt muss funktionieren und ein Profi muss genau diese Punkte auch wissen und kennen. Also nicht nur ein Profi, sondern jeder Amateursportler muss einfach wissen, wie er sich verhalten soll, ne? wie die Ernährung aussieht, wie die Flüssigkeitssubstitution.
Ja, was sind das eigentlich so Sachen? Also Jay fragt das hier. Ja. Was sind denn so zum Beispiel, also sind so Ernährungs- und Gesundheitshinweise auch Teil sozusagen deines Ressorts? Oder ist das das, was du...
Absolut. Ich mache ja auch Laboranalysen, auch mit den Sportlern, also mit den Spielern, auch jetzt auch Amateur oder andere Vereine kommen ja zu mir, aber jetzt bei den Profis, bei den Waldhöfern machen wir regelmäßig Laboranalysen, gucken, wo die Parameter sind. Wenn irgendwo was fehlt, wird dann entsprechend dann konzentriert, dass es verbessert wird, substituiert, also mit Nahrungsergänzung oder mit ernährungsspezifischen Sachen, dass wir einfach keine Defizite haben, und es wird dann verfolgt, auch im Blut über die Saison aus. Ich glaube, Dr. Markus hat ein paar Mal Blut abnehmen musste, also bei mir in der Praxis, da haben wir solche Analysen gemacht, Statistiken gemacht, vor und nach, also am Anfang oder Mitte oder Ende der Saison, vor und nach Verletzung. Für mich sehr wichtig Vitamin D, also für mich ein Schlüsselenzym, ein Schlüsselhormon, auch was Muskelprävention, also Muskelverletzung anbetrifft, die meisten in den, also im Breitensport sowieso, liegen relativ schlecht, sogar im Profibereich gibt es wirklich schlechte Werte und da muss man einfach
nachsteuern.
Und die Studienlage ist auch ganz klar, dass man da wirklich nachsteuern kann und da auch die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung, dass man die positiv beeinflussen kann.
Wäre das auch für so zwei Hochleistungssportler wie uns, so absolut, Vitamin D, einfach, absolut. Okay.
Morgen also, früh, 8 Uhr.
Bei morgens?
Mir. Morgen früh, 8 Uhr, nehmen wir Blut ab.
Okay.
Und dann gucken wir mal, wie die Werte aussehen.
Ich glaube, das will niemand sehen.
Markus, ich wäre da sehr interessiert.
Morgen früh um 8 könnte dann vielleicht der Blutalkohol noch im Spiel sein.
Oh, okay. Markus, wie war das bei dir? Hast du irgendwie was umgestellt in deiner Karriere oder nach Costa oder... Gab es da so ein paar Sachen oder warst du schon immer
mit Costa zusammen?
Mit Costa
zusammen. Wir haben jetzt wirklich dann anhand der Blutanalyse, ich glaube, D3 fehlte mir auch in Kombination mit K2.
Genau.
Sind so ein paar Sachen. Bei mir war zum Beispiel, da ich relativ oft Fisch esse, ich hatte mein Omega-3-Level war relativ gut, aber man hat natürlich dann so die ein oder andere Baustelle, die der andere nicht hat. Hat natürlich auch was mit der Lebensweise zu tun, aber wie gesagt... Okay. Unser Doc war da sehr gut vernetzt und hat uns dann dementsprechend auch gleich die Präparate geliefert. Von daher.
Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, Segert hat auch erzählt, dass er irgendwie jetzt nur noch Vollkornnudeln isst, weil er gemeint hat, irgendwie, Markus, okay, alles klar, wir nehmen das jetzt mal so hin, aber weil er irgendwie gemeint hat, so die letzten...
Fürs Haarwachstum.
Fürs Haarwachstum. Welches Präparat muss man da nehmen? Gibt es da irgendwas?
Nee. Da, Head and Shoulders.
Das hört er schuppen. Aber gut, gehen wir mal nicht so. Das ist ja jetzt auch, glaube ich, bei der Frisur auch nicht mehr das so das Problem.
Alpecin ist das dann, ne?
Alpecin, genau. Aber genau. Ja, und bestimmt auch viele andere Präparate.
Also es gibt viel Vitamin B und verschiedene Präparate.
Nee, aber der ist einer, der achtet da schon sehr drauf und der ist da wirklich auch gut im Thema, glaube ich, dass der auch was generell die Ernährung betrifft, da achtet der schon drauf. Das muss ich schon sagen, das macht er aber schon immer.
Hast du da negative Beispiele für uns?
Negativ ist halt immer so eine Sache. Also jetzt Paradebeispiel ist Niklas Süle. Guckt ihr euch an, der hat jetzt Übergewicht, der hatte Übergewicht, hat einen Burger gefuttert, ist aber trotzdem einer der besten Spieler. Ist dann immer relativ, was man da dann so sieht. Also ich meine, du wirst einen, der ein Lebemann ist, wirst du nicht umkrempeln zum Musterprofi. Du kannst ihm ein paar Tipps geben, die er wahrscheinlich dann auch annehmen wird, wenn es in einem gewissen Rahmen ist, aber du wirst ihn nicht umkrempeln können. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, weil er dann seine Leistung nicht mehr bringen kann. Dementsprechend, es muss auch immer so ein bisschen auf den Typen passen.
Okay, muss man auch mal vielleicht fünfe gerade sein lassen, wie man so schön sagt. Jay fragt noch was anderes. Wir kommen leider auch schon zum Ende zu. Zu dir, Costa, fragt er, erzähl uns doch mal was von deinem Engagement in der griechischen Gemeinde auf dem Waldhof und der Waldhofschule. Was machst du denn da?
Genau. Also ich habe ja vier Jungs. Ne? Also der Älteste ist 15, der Zweite 12, der Dritte 8 und der Jüngste jetzt 2. Und diese Jungs sind, also die ersten drei waren in dieser tollen, für mich, Waldhof-Grundschule. Und das war die gleiche Schule, wo ich damals als Kind verfolgt habe, die ersten vier Jahre. Und das Besondere in dieser Schule war, dass damals mit den Staaten, also mit der Europäischen Union, so ein Programm entwickelt wurde, wo auch bilingual, also zweisprachig, die Kinder aufwachsen können. Und es wurde dann sozusagen griechisch entsprechend pädagogisch dann sprachgefördert. Und das war ein Projekt, es begann 1977, das ist aber mein Geburtsjahr, und wurde leider jetzt letztes Jahr oder vor zwei Jahren dann durch das Kultusministerium in Stuttgart dann abgebrochen oder beendet. Und ich war durch meine Söhne 3 oder 4 Jahre Vorstandsvorsitzender in der Schule, weil ich einfach kämpfen wollte, dass einfach dieses Konzept, diese Bilingualität, dieses integrierte Lernen im deutschsprachigen Raum, dass es mitgestaltet wird und einfach die Kinder sich da besser entwickeln in der Sprachförderung, in der Mentalentwicklung. Und man hat gesehen, auch in Studien, Universität Heidelberg war das ja federführend, dass einfach die Kinder mit diesem Konzept sich gut entwickeln können im Vergleich zu monolinguistischen Schulen. Und das war auch der Grund, warum ich damals versucht habe, alles Mögliche zu machen.
Also die Kinder lernen auch Griechisch?
Griechisch, genau. Also Griechisch, wir hatten, ich glaube, 7 Stunden in der Woche. Okay. Von dem Konzept, von dem Grundkonzept 7 Stunden. Also wir hatten im Durchschnitt 1 Stunde mehr wie die, sagen wir mal, in Gänsefüßchen deutschen Kinder und sind dann halt länger geblieben. Aber umso schöner war einfach die Entwicklung der Kinder zu sehen, wie sich dann in dieser Sprachförderung und auch in dieser
Und du hast es dann unterrichtet
auch. Und das habe ich als Schüler miterlebt und bei meinen Kindern miterlebt. Und man hat auch gesehen, wie gut es funktioniert hat. Und ich habe halt versucht, dieses System als Vorstandsvorsitzender und ehemaliger Schüler aufrechtzuerhalten. Wir haben alles probiert. Wir hatten sogar eine riesige Demo. Auch, ich weiß nicht, ob das noch bei euch in den Zeitungen oder in den Köpfen noch drin ist. Die Politiker waren vor Ort. Wir hatten Diskussionsforen gehabt. Und ich habe wenigstens geschafft, muss ich sagen, mit Hilfe auch der Rektorin, mit der Frau Walz-Kurz, die in den letzten Jahren für uns wirklich eine tolle Stütze war, dass wir diesen Unterricht zwar jetzt konsularartig weiterführen können, also da ist jetzt nicht mehr das deutsche Kultusministerium verantwortlich, sondern das griechische Konsulat, also in Athen das Ministerium, aber es läuft mit dem gleichen System weiter. Also nur die verantwortlichen Positionen wurden gewechselt und das haben wir geschafft, trotz allem aufrechtzuerhalten und ich hoffe, dass dieses Team auch lange, lange bestehen bleibt.
Das hoffen wir auch. Wir haben vielleicht noch eine kurze Antwort euch beide. Wie schätzt ihr denn den aktuellen Kader unseres SVW ein? Und ja, vielleicht einfach so.
Also ich habe jetzt noch nicht so viel mitbekommen davon, muss ich leider sagen. Da hatte ich in den letzten Wochen andere Prioritäten. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist zumindest jetzt in meinen Augen ein bisschen mehr Tempo eingekehrt, was der Mannschaft, glaube ich, sehr gut tun wird. Und dementsprechend lasse ich mich mal überraschen, was am ersten Spieltag bei rauskommt.
Also ich sehe es ähnlich, sind noch vielleicht 1-2 Positionen, die jetzt noch intensivst halt, was ich so vom Höre, also von Leuten so mitbekomme. Aber insgesamt das Mannschaftsgefüge und die Qualität finde ich sehr hoch und ich bin da ziemlich guter Dinge und sehr positiver Dinge, dass die Saison eine geile Saison wird.
Das hören wir doch gern, sagt der Top-Stürmer des TSG Weinheim und der ehemalige, unser Torwart, Markus Scholz. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Es war eine große Freude.
Ja, gerne.
Danke, danke. Kommt gern mal wieder. Also wir haben ungefähr ein Viertel der Fragen gestellt, an dich auf jeden Fall. Nur, Markus, ich glaube, da gibt es auch noch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Es klappt jetzt leider nicht mehr. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder da wart. Ihr könnt uns hören jeden dritten Dienstag im Monat auf Bermudafunk unter 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Ihr könnt es aber auch hören auf unserer Webseite doppelpass-svw.de. Da könnt ihr die Sendung runterladen oder seit neuestem auch bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Also vielen Dank euch beide und ich bedanke mich noch heute hier im Studio beim Luca.
Danke Paul und bis zum nächsten Mal.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taufheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es steht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Echte Emotionen, die werden ausgesperrt. Bei teuren Businesslogen eure Kunden besser werden. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Heute moderner Fußball erklärt mir den Krieg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik. Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.